Deutschlandfunk Kultur im Gespräch.
Mit Klaus Bokatzky, guten Morgen und herzlich willkommen. Alle reden vom Brexit, wir auch. Wir fragen aber vor allem, und zwar jemanden, der sich wirklich auskennt in der britischen und auch in der irischen Politik und auch ihrer jeweiligen Geschichte und ihren Geschichten. Herzlich willkommen also dem Politikwissenschaftler Thomas Nötzl von der Philipps-Universität Marburg.
Guten Morgen und herzlichen Dank fürs Kompliment.
Thomas Nötzl, damit sind jetzt nicht die britischen EU-Gegner gemeint, aber lieben Sie Zombies?
Ja.
Warum?
Spannende Filme, ganz unterschiedliche Genres und vor allen Dingen betreiben wir ja selbst eine Zombie-Historie beim Portal Ideengeschichte. Was ich an meinem Lehrstuhl so ein bisschen als digitales Projekt zur Ideengeschichte unterstütze, organisiere, mit Kollegen betreibe und so weiter.
Im Juni 2016, Thomas Nötzl, bei der Brexit-Abstimmung in Großbritannien, wären Sie da eine Wette eingegangen, wie die Abstimmung ausgegangen wäre? Und wenn ja, wie hätten Sie getippt?
Also ich wäre keine Wette eingegangen, weil ich bin ganz schlecht in Prognosen. Prognosen sind ja riskant, weil sie auf die Zukunft gehen. Und ich hätte eigentlich nicht vorausgesagt, dass die Briten eine Mehrheit dafür finden, aus der EU auszutreten. Aber ich wäre mir auch nicht so sicher gewesen, dass ich da mein Geld drauf gesetzt hätte.
Worum wetten Sie denn? Wann würden Sie wetten?
Nur um meiner heimlichen Liebe, ne, Alterssentimentalität nachzugehen. Nämlich bei den Fußballspielen des SC Preußen Münster von 1906.
Weil Sie aus Münster gebürtig sind, aber genau. Da kommen wir noch zu. Erstmal jetzt Brexit nochmal. Wie konnte das denn überhaupt passieren?
Ich glaube, wie vieles in der Politik, multifaktorielles Geschehen. Man kann es vielleicht auch mit Blick nochmal auf einen berühmten Fußballsatz formulieren. In der ersten Halbzeit hatten sie kein Glück, in der zweiten kam noch Pech dazu. Wir haben eine schwache konservative Partei, die das Brexit-Problem benutzt hat, um innerparteiliche Machtkalküle zu betreiben. Johnson, bestes Beispiel. Hätte man dem eine Machtperspektive eröffnet, unter der Maßgabe, nicht diese Kampagne für die Brexiteers zu steuern, hätte der das auch gemacht. Der ist Karriereopportunist. Wir haben natürlich dann auch gesellschaftliche Interessen, die davon profitieren, dass sie die EU verlassen, zum Beispiel die Fischer. Wir haben dann natürlich auch eine populistische Welle in Großbritannien und diese Kampagne für den Brexit ist so ein Ausdruck eines britischen Populismus. Und da hat sich sehr viel verschränkt. Und die größte traurige Entwicklung für mich ist, dass wir eine Labour Party haben, die eben nicht proeuropäisch ist, sondern die im besten Fall distanziert ist, aber mit Europa auch nichts zu tun hat.
Also jetzt sprechen Sie Boris Johnson an, der ja so ja in Deutschland im Grunde undenkbar wäre. Ein Mann, der zum Beispiel eine fantastische Churchill-Biografie gebracht hat. Als Journalist war er nicht immer so ganz sauber, aber einer, der auch wirklich schreiben kann, der was im Hirn hat, der was im Kopf hat, dann gleichzeitig diese populistische Neigung, offenbar auch wirklich ein Ego hat, was unglaublich ist. Erleben wir da jetzt auch so einen Elitenkampf, der mit Hilfe des Brexit ausgetragen wird?
Das würde ich auch so sehen. Und vor allen Dingen, glaube ich, kann man in Großbritannien die zunehmende Bedeutung narzisstischer Persönlichkeitstypen in der Politik beobachten.
Können wir da sagen, die spinnen, die Briten?
Jedenfalls 16 Millionen waren einfach falsch beraten, sich für den Austritt aus der EU zu entscheiden.
Was würde denn ein Brexit für Nordirland genau bedeuten?
Die Nordiren kommen ja aus der schlimmen Erfahrung eines Bürgerkriegs mit 4.000 Toten, sehr vielen Verletzten, erheblichen ökonomischen Schäden und einem gesellschaftlichen Entwicklungsrückstand, weil kein Unternehmer investiert in eine Gesellschaft, in der es drunter und drüber geht. Das hat man mit dem Karfreitagsabkommen von 1998 überwunden. Man hat den Nordiren deutlich gemacht, dass ihr sehr gesellschaftlich tief verankertes Denken in Spaltungen, Katholiken, Protestanten, Republikaner, Unionisten, keine Rolle mehr spielt, weil man sozusagen einen pragmatischen Weg gefunden hat aus diesem Konflikt heraus. Inzwischen haben, glaube ich, sehr viele diesen Konflikt vergessen. Und der Brexit aktualisiert diese Konfliktlage wieder. Das wird meines Erachtens nicht dazu führen, dass es da sofort zu gewalttätigen Auseinandersetzungen kommt. Aber das Problem ist wieder da. Und manchmal ist es für Individuen und für Kollektive besser, ihre Probleme zu vergessen.
Oder zu verdrängen.
Oder zu verdrängen. Und das ist jetzt nicht mehr möglich durch den Brexit. Das sehe ich als das eigentliche Problem an. Neben den unmittelbar politisch-ökonomischen Problemen, was etwa den Handel angeht, was den Grenzverkehr angeht und so weiter.
Aber wenn die Briten jetzt tatsächlich rausgehen sollten aus der Europäischen Union, was heißt das dann konkret für Nordirland?
Es müsste eine Außengrenze zwischen der Republik Irland und Nordirland errichtet werden. Da kann man ja kurz mal an die anderen Außengrenzen schauen und sehen, wie die funktionierende Kommunikation zwischen EU-Mitgliedern und Nicht-EU-Mitgliedern, die es vor dem EU-Beitritt gegeben hat, funktioniert hat. Etwa denken Sie an die Ostgrenze Polens zur Ukraine. Nachdem Polen in der EU war, ein richtiger Schritt, hat sich das Grenzregime da radikal verändert. Das ist für diese Region, Polen, Ukraine, ein Problem. Aber das ist natürlich ein noch größeres Problem für Irland und Nordirland, weil diese Grenze ist ja sozusagen eine Künstlichkeit radikalsten Ausmaßes.
Haben wir denn überhaupt noch Chancen, die Briten langfristig betrachtet zu überzeugten Europäern zu machen?
Man soll ja die Hoffnung nie aufgeben. Aber ich habe da meine Zweifel. Weil es gibt natürlich auch ein tief verwurzeltes, offensichtlich auch identitär symbolisch angelegtes Sonderbewusstsein.
Das ist noch das alte Weltreich.
Ja, das ist das alte Weltreich in der Sentimentalität, in der Nostalgie. Denken Sie mal daran, dass wir ja wirklich ein echtes Zombie-Phänomen haben. Wir reden wieder über Souveränität, als ob das so möglich wäre, dass Nationalstaaten sich souveräne Positionen auch noch in Machtvollkommenheit und Unangegriffenheit verschaffen könnten. Das ist doch ein Denken, das gehört noch nicht mal ins 19. Jahrhundert, ja? Das gehört ins 18. Das ist Ancien Regime. Darauf zu setzen, ist eine verhängnisvolle Fehlkalkulation.
Aber die Briten sind ja nicht die Einzigen, die darauf setzen. Wir müssen ja nur in die Vereinigten Staaten gucken.
Das stimmt. Es ist ja ein interessantes Phänomen zu schauen, warum es eigentlich zu diesem Rückschritt kommt und zu einer Hinwendung zu Souveränitätskonzepten, die ihr Scheitern ja schon bewiesen haben. Weil mit den Ideen nationaler Souveränität sind die großen Krisen des 20. Jahrhunderts nicht gelöst worden. Wir haben ja 1929 eine Weltwirtschaftskrise gehabt, weil die Nationalstaaten nationalstaatliche Lösungen gewählt haben aus der Krise und keine gemeinsame. Wir haben den Faschismus, den deutschen Nationalsozialismus, den japanischen Expansionismus überhaupt nur überwinden können, weil es zu Multilateralität gekommen ist. Das hat kein Nationalstaat aus seiner souveränen Macht geschafft.
Jetzt haben Sie von zwei Halbzeiten gesprochen als alter Fußballfan von Preußen Münster. Gibt es nicht vielleicht doch eine dritte Halbzeit, wo die Briten dann sagen, jo, wir machen nochmal eine Abstimmung und dann bleiben sie in der EU?
Das wäre nun wahrlich ein Akt von Souveränität. Nämlich zuzugestehen, dass man sich irren kann. Ganz persönlich bin ich immer fassungslos, wenn Menschen auf ihren Fehlentscheidungen beharren. Das kann ich auch mit sozusagen Volkswillen nicht gleichsetzen, weil man kann sich vertun, salopp formuliert, man kann irren und dann sollte man die Kraft haben zu sagen, das war eine Fehlentscheidung, die müssen wir revidieren. Und insbesondere in der Politik, wo es keine ewigen Wahrheiten gibt, wo sich alles in einer Woche fundamental ändern kann, kann man nicht beharren auf einmal getroffenen Entscheidungen, sondern da muss man die Kraft haben zu sagen, wir müssen uns neu konfigurieren.
Ja, aber wie realistisch wäre es, dass die Briten so pragmatisch denken, wie Sie das jetzt getan haben?
Ich halte das nicht für realistisch, gerade weil es keine Akteure gibt im Bereich der politischen Elite, die diesen Prozess unterstützen. Jean-Jacques Rousseau hat in seinem Sozialvertrag schon 1762 festgestellt, das Volk hat immer Recht, aber es weiß nicht immer, was es will. Und deswegen hat der Rousseau den Legislateur erfunden, quasi einen politischen Gesetzgeber. Und an diesem politischen Gesetzgeber, an dieser politischen Entscheidungskraft mangelt es zurzeit der britischen Politik. Und das finde ich sehr traurig, dass weder Frau May noch Herr Corbyn den Mut haben, hier voranzugehen, ja, und das britische Volk mitzunehmen.
Thomas Netzel bei Deutschlandfunk Kultur, geboren im November 1957 in Münster, wir haben es schon angesprochen, und zwar mit einer körperlichen Behinderung, die ihr ganzes Leben bis heute geprägt hat. Oder ist der englische Ausdruck Handicap angemessener?
Also ich glaube, beides stimmt so ein bisschen, wobei ich die Benachteiligung und die Behinderung schon relativieren möchte. Weil, das ist meine Lebenserfahrung, wir alle sozusagen aus der bedingten Freiheit heraus leben. Und meine Bedingungen sind aufgrund meiner körperlichen Behinderung vielleicht etwas enger als die anderer. Ich bin ganz stark mobilitätsbeschränkt und so weiter. Das ist gar keine Frage. Aber alle leben, glaube ich, immer in Bedingtheiten und damit auch Beschränktheiten. Ich kenne niemanden, der ein versagungsfreies Leben führen kann.
Wir sitzen jetzt in Ihrem Haus in Stadtallendorf vor den Toren Marburgs, wo Sie ja Professor sind. Sie sitzen im Rollstuhl. Sie haben einst in Marburg, aber genau aus diesem Grunde studiert, richtig?
Das stimmt, weil in Marburg hat es überhaupt bundesweit das erste Studentenwohnheim gegeben, das rollstuhlzugänglich war und einen Pflegedienst für Studierende anbot. Und nun bin ich so eingeschränkt behindert, dass ich einen solchen Pflegedienst brauche. Ich bin quasi auf eine 24-stündige Versorgung angewiesen und die gab es nur in Marburg. Das heißt, mein Umzug von Münster nach Marburg war allein diesem Umstand eigentlich geschuldet.
Und davor, bis Sie 1977 Abitur in Münster gemacht haben, wie sind Sie damit aufgewachsen?
Ach, ich würde heute sagen, völlig normal. Inklusion war für mich Lebenspraxis. Ich hatte ein großes Lebensglück und das waren bejahende und mich unterstützende Eltern.
Was haben die gemacht?
Meine Mutter hat mich in die, damals hieß das noch Volksschule, gebracht. Die hat mich so ein bisschen in den ersten Monaten im Unterricht begleitet, was heute so eine Inklusionstherapeutin, Begleiterin macht. Mein Vater hat einen Büroarbeitsplatz gehabt, sodass er in der Mittagspause
bei der Landespolizei.
In Münster, sodass er mich in der Mittagspause von der Schule abholen konnte. Solche praktischen Unterstützungen, sie haben mir die Wege geebnet. Das heißt, ich habe aus dieser elterlichen Liebe heraus gelebt. Das ist für mich bis heute ein Lebensglück. Und das relativiert natürlich dann auch Ihre Fragen nach dem Handicap, weil da gibt es ja auch ganz andere Lebensverläufe mit ganz anderen Versehrungen.
Und die Gleichaltrigen, die Kumpels, Freunde und so weiter, wie lief das ab?
Auch völlig normal. Die haben mich unterstützt, die haben mich geschoben, die haben mich auch mal aus dem Rollstuhl geschmissen. Jetzt nicht extra, sondern so als Unfall. Das war alles irgendwie völlig normal. Also ich habe da nur unterstützende Erfahrungen gemacht.
Wie wichtig ist Humor dabei?
Zentral. Also ich glaube, diese Fähigkeit, mal neben sich zu stehen und auch in der größten Pleite mal lachen zu können, ist zentral. Das ist, glaube ich, ein zentrales Lebenselixier.
Worüber können Sie heute am besten lachen?
Also ich hoffe doch über mich selbst, wenn mal irgendwas völlig missglückt ist. Wenn ich mal wieder den Idioten in mir entdecken muss.
Wann ist das zuletzt passiert?
Ein Beispiel war, glaube ich, die Fehlbenennung von Saulus und Paulus. Den habe ich völlig falsch eingeordnet, Marc, in so einem Vorlesungsabschnitt zur Frage von Religion und Politik.
Und wie haben Sie ihn da eingeordnet?
Ich glaube, ich habe ihn gar nicht als Schriftgelehrten begriffen, sondern ich habe geglaubt, er kommt aus einem ganz anderen religiösen Zusammenhang. Aber er war so ein klassischer Philister, der Saulus.
Welche Spiele haben Sie als Kind gemacht?
Brettspiele, Mensch, ärgere dich nicht, Malefiz.
Monopoly?
Monopoly auch, ja. Schach, viel, auch, aber auch Karten gespielt.
Wie ist denn die Liebe zur Politik, die Neigung zur Politikwissenschaft entstanden?
Wenn Sie mit so einer Behinderung dann Abitur machen und dann kommen Sie in die Berufsberatung, da sagt Ihnen jeder Berufsberater sofort Rechtsanwalt. Studieren Sie Jura, das ist was Sicheres. Das wollte ich aber nicht. Ich hatte mich schon immer für Geschichte interessiert. und war eher so geisteswissenschaftlich unterwegs. Auch Literatur hat mich interessiert. Da hatte ich auch gute Noten. Und dann habe ich mal in diese Richtung so ein bisschen geguckt. Zumal 1977, das war eine Generation, die war politisiert, auch schon aus der Schule. Da hatte man Interesse für Politik. Und das kam dann irgendwie alles zusammen. Dann kam auch Marburg mit dem Studentenwohnheim dazu. Und da habe ich gesagt, ja, dann ist es eben Politik.
Und wie kam dann die Neigung ausgerechnet zu Großbritannien und Irland?
Da habe ich meine Doktorarbeit zugeschrieben, Die Faszination des Verrats. Hat auch was mit Literatur zu tun, Spionageromane.
Also auch die Cambridge-Spione,
genau,
30er
die Cambridge Jahre. Five und Anthony Blunt und Kollegen. Und dann hat ein Verlag gefragt, ob ich nicht ein Buch machen will über die konservative Wende unter Margaret Thatcher. Das habe ich gemacht, also ganz pragmatisch,
um 80er Jahre war das
Buch
schon
zu machen, 80er Jahre. Und da bin ich einfach bei Großbritannien, Irland ein bisschen geblieben.
Ihre Beschäftigung mit den Verrätern, also das taucht ja auch in anderen Büchern mal so auf, und ein ganzes Buch haben Sie darüber geschrieben. Hatte die irgendwelche Folgen?
Ja, unter anderem habe ich voller Stolz, als die Doktorarbeit fertig war, Jean Le Carré diese Dissertation zugeschickt. Und er hat mir sehr britisch und sehr lieb geantwortet, das sei alles sehr nett. Er stellt es auch ins Regal, aber er liest prinzipiell keine Bücher über seine Spione.
Im Deutschlandfunk Kultur Thomas Nötzl, der als Politikwissenschaftler 1998 seine Habilitationsschrift zur Legitimation politischer Herrschaft verfasst hat. Wenn Sie die heute, also zwei Jahrzehnte später, nochmal schreiben würden, was stünde da drin über die Legitimation politischer Herrschaft in Zeiten eines weltweiten Populismus?
Das Thema ist ja, welche Rolle spielt eigentlich das Authentische oder der Wunsch, authentisch zu sein für politische Ordnung? Das kennen wir ja sozusagen aus der individuellen Orientierung des Lebens. Wir wollen ja möglichst echt sein und authentisch. Und das hat eine große politische Bedeutung, weil wir wollen in solchen politischen Systemen leben, die diese Wahrheit und Echtheit des Menschen zulässt. Und der Populismus tritt ja genau mit diesem Anspruch auf. Sie wollen authentisch sein. Sie wollen zum Beispiel endlich die Wahrheit des Volkes manifestiert sehen.
Aber ist jemand wie Trump nicht authentisch?
Der Trump ist völlig authentisch, weil er ist ja ohne jede Hemmung so, wie er ist. Deswegen haben wir ja auch keine funktionierenden Strategien, um etwa gegen diese antiaufklärerischen Affekte vorzugehen. Da sind die ja stolz.
Sind Populisten grundsätzlich authentischer als, sagen wir mal, so rational, pragmatisch agierende und wahrscheinlich auch denkende Politiker wie Angela Merkel?
Ob sie es wirklich sind, kann ich gar nicht beurteilen, weil ich weiß ja gar nicht, ob Frau Merkel in ihrer Reflexionsdistanz inauthentisch ist. Aber dieser Anspruch darauf, endlich authentisch sein zu müssen oder sein zu wollen in der Politik, das ist das populistische Argument.
Aber warum blüht der Populismus gerade jetzt weltweit so auf?
Wir sind das Volk ist ja der eigentliche Slogan, unter dem alle populistischen Bewegungen antreten. Und das heißt, offensichtlich ist die Wahrnehmung, das Volk kann auch anders repräsentiert werden, als durch solche Aktionen verbraucht. Die Bindungskraft repräsentativer, liberaler Demokratie ist erschöpft, weil die Probleme, die diese liberalen Demokratien lösen wollten, nicht gelöst worden sind, zum großen Teil.
Welche?
Das sind nicht nur die Fragen der wohlfahrtsstaatlichen Beteiligung, es sind Fragen der gesamtgesellschaftlichen Entwicklung, es sind Fragen sozusagen des Umgangs mit Migration und sozusagen der Perspektivbeschreibung von Gesellschaften. Und es ist vor allen Dingen die Partizipation. Demokratie ist ja ein Prozess, der in sich immer wieder neu befeuert werden muss. Und da, glaube ich, gibt es Erstarrungen. Wir haben ja am Beginn dieses Gesprächs über Konkordanzdemokratie gesprochen. Konkordanzdemokratie ist gut für Stabilität, aber schlecht für Energie und Partizipation.
Jetzt haben die zwei Fremdwörter verwendet, Konkordanz und Partizipation. Ansonsten brauchen Sie sowas in aller Regel nicht, auch wenn ich Ihre Bücher lese, kommt das kaum drin vor. Sprache, wie weit trägt die Sprache der Politik, der politischen Klasse, die ja eine Expertensprache geworden ist, von Experten für Experten, auch dazu bei, dass immer mehr Menschen auch Populisten auf den Leim gehen?
Ganz zentrales Argument, weil wir haben ja gesehen, das Authentische ist das Anziehungsstarke für populistische Bewegungen. Und in der Sprache wird diese Unmittelbarkeit nicht mehr deutlich. Deswegen steigen ja auch Politiker wie Franz Josef Strauß und Herbert Wehner zu solchen Heldengestalten geradezu auf, die sich diese sprachlichen Freiheiten noch genommen haben.
Das hat natürlich, also Wehner und Strauß hatten auch, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, unterhaltende Elemente. Sie haben Politik auch als Show betrieben und zwar sicherlich noch auf einem anderen Niveau als heutzutage irgendwelche Talkrunden im Fernsehen. Sind die Populisten die, die uns so einen Unterhaltungsaspekt wieder in die Politik bringen?
Ganz zentraler weiterer Aspekt, den Sie ansprechen. Das Fernsehen lebt auch in den für politische Diskussionen zur Verfügung stehenden Formaten letztlich von Krawallkommunikation. Diese Krawallkommunikation wird natürlich durch die AfD beispielhaft bedient.
Aber dann gehen wir jetzt mal von der AfD weg, gehen wir wieder nach Großbritannien. Boris Johnson hatten Sie schon erwähnt. Haben die Briten da Populisten auf einem weitaus höheren intellektuellen Level als wir in Deutschland?
Ja, sie haben vielleicht noch so einen Pfiff Humor, so ein Pfiff-Witz, diese ganzen schwarzen Abgründe, die die britische Kultur auch immer pflegt, sind da natürlich auch vorhanden. Und das macht das vielleicht ein bisschen erträglicher. Boris Johnson nach einem Marathonlauf im Fernsehinterview ist dann doch noch ein bisschen erträglicher als Alexander Gauland.
Und die haben auch immer noch sowas von diesen Schabernack treibenden alten kleinen Jungs, die auf irgendwelche Nobelinternate gegangen sind.
Unbedingt. Das clowneske Element fehlt im deutschen Populismus nun vollständig.
Sie haben über politische Urteilskraft ein Buch geschrieben, interessanterweise mit Ihrem alten Doktorvater Wilfried von Bredow. Wo ist die politische Urteilskraft heute geblieben? Oder sehen wir sie nur nicht und sie ist immer noch da?
Um die politische Urteilskraft ist es vielleicht nicht so richtig gut bestellt. Politische Urteilskraft hat damit zu tun, dass man ein Gefühl und ein Wissen entwickeln muss, mit welchen politischen Lagen man es eigentlich zu tun hat. Es ist letztlich ein Können und es hat natürlich auch ganz entscheidend etwas mit habituellen Fähigkeiten zu tun, mit Eigenschaften, die das Individuum haben muss in der Politik, zum Beispiel die Eigenschaft, Spannungen auszuhalten, Widersprüche auszuhalten, so etwas zu kalkulieren wie Zufall, Differenzierungsfähigkeit zu entwickeln. Das sind alles Fähigkeiten, die man braucht, um politisch urteilskräftig zu sein. Und wenn man sich das dann anschaut, muss man feststellen, Differenzierungskraft ist auf dem absteigenden Ast. Die meisten Akteure benutzen den ganz dicken Pinsel, um ihre Gemälde zu zeichnen und nicht den feinen Stift.
Und ändert sich das vielleicht irgendwann mal wieder?
Man soll die Hoffnung ja nie aufgeben. Wissen Sie, ein Grundslogan meines Lebens kann doch in dem Satz bestehen, Krankheit ist immer das Maß an Gesundheit, das möglich ist. Das heißt also, man muss von den Möglichkeiten ausgehen und nicht nur von den Beschränkungen. Und das gilt, glaube ich, auch für die Politik.
Sind Sie grundsätzlich ein Optimist?
Das würde ich schon sehen. Ja, also ein melancholischer Optimist.
Sind Sie religiös?
Ich bin nicht religiös im Sinne des Glaubens an einen personalen Gott.
Aber Religion bedeutet Ihnen etwas?
Die Vorstellung, dass es etwas gibt, das größer ist als wir selbst, ist ganz zentral. Das gehört zu meinem Leben. Wenn Sie das religiös nennen, dann bin ich religiös.
Thomas Nützel bei Deutschlandfunk Kultur, meine Damen und Herren, und nun die Zombies.
Die Zombies sind Erscheinungen, die mich schon sehr lange begleiten, längstens seit dem Film von George Romero, der begriffen hat, dass die Zombies eigentlich etwas aussagen über unsere Gesellschaft. Und dann habe ich ja zusammen mit dem geschätzten Lehrer, Freund, Kollegen Wilfried von Bredow meine dreibändige Geschichte gemacht zur politischen Theorie des 19. Jahrhunderts. Und ein Band, der Schlussband, hieß auch Zombies. Weil wir nämlich die Erfahrung gemacht haben, politische Ideen sind so etwas auch wie Untote. Sie verschwinden nie wieder, nachdem sie einmal aufgetreten sind.
Sie haben den Zombie oder Zombie des Monats auf der Homepage, die Sie sowieso haben. Bei Ihrem Lehrstuhl, da haben Sie ein Internetportal Ideengeschichte und dann gibt es eben diesen Zombie des Monats. Was ist das genau und warum muss der so heißen?
Da haben wir sozusagen diese Kontinuitäten ausgezogen. Wir wollen auf etwas hinweisen, nämlich es gibt ganz bestimmte Ideenbündel, Vokabularien, die immer wieder auftauchen, die nicht vergehen. Und wir lassen in jedem Monat mal einen dieser untoten Begriffe, Ideen, Bilder erscheinen. Und der wird von uns so ein bisschen beschrieben und gedeutet, skizziert. Das ist alles so eine Brücke aus der Wissenschaft hinein in die allgemeine gesellschaftliche Verständlichkeit und Unterhaltsamkeit.
Und was sind da Ihre Lieblingszombies, die bisher da veröffentlicht wurden?
Da haben wir den alten Adel zum Beispiel, wir haben aber auch den Populisten. Wir hatten jetzt vor kurzem die Rente, das ist ja nun wirklich ein Zombie, taucht immer wieder auf. Wenn wir vorausschauen, einer der nächsten Zombies wird sein der Kinderkreuzzug. Denken Sie an Jeanne d'Arc, denken Sie an Frau Thunberg, die Klimaaktivistin, oder denken Sie auch an den Song von Grönemeyer, Kinder an die Macht. Das heißt, offensichtlich gibt es eine Wiedergängerei in der Idee, Kinder seien die besseren Politiker und Politikerinnen. Das ist natürlich ein gefährlicher Unsinn und den werden wir als Zombie aufspießen.
Sie hatten auch einen Zombie, Mutter. Da haben Sie geschrieben, erst Angela Merkel ist es gelungen, dieses Mutti-Stigma positiv zu wenden. Mögen Sie Angela Merkel?
Da bin ich hin und her gerissen, weil ich bin ja auch noch so ein bisschen in meiner Privatheit. In
meinem Sie sind Hobby. Sozialdemokrat, ja, Sie sind Sozi.
Ich bin Sozi und auch als Sozi aktiv hier in Stadtallendorf, in der Kommunalpolitik, wie sich das als guter Bürger gehört. Und da bin ich natürlich kein Freund von Angela Merkel. Ich finde sie aber ganz knuffig.
Was machen Sie denn in der SPD kommunalpolitisch hier genau in Stadtallendorf?
Ich bin hier Mitglied im Magistrat, das ist so ehrenamtlicher Stadtrat. Da sitzen wir jeden Montag mit dem Bürgermeister zusammen und beraten so ein bisschen, was da sozusagen der Magistrat zu entscheiden hat.
Ja, und was wird da so entschieden?
Die Kindergärten in Stadtallendorf schicken jetzt für 6 Wochen das Spielzeug in Urlaub und lassen die Kinder mal ohne Spielzeug spielen.
Ohne Spielzeug spielen.
Ja, weil das für die Kinder sehr gut ist.
Ja, was sollen die dann spielen ohne Spielzeug? Ja,
wir haben früher auch ohne Spielzeug gespielt und hat auch wunderbar geklappt. Man kann zum Beispiel miteinander spielen. Man kann in der freien Natur spielen. Man kann die Vorstellung, man müsse sich immer mit seinem Spielzeug zurückziehen, auch aufgeben. Und außerdem tut es dem Spielzeug auch ganz gut, wenn es mal in Urlaub fährt.
Ihre Zombie-Geschichte, ist das auch so ein Bildungsbeitrag gegen Fake News und andere Absonderlichkeiten im Internet?
Das gesamte Portal Ideengeschichte bearbeitet ja nochmal die Frage, wie es eigentlich in der digitalen Welt so etwas wie Ideenproduktion möglich, was sind dafür die Bedingungen, was heißt auch gerade vor dem Hintergrund dieser digitalen Manipulationsmöglichkeiten, politische Urteilskraft, Kritikfähigkeit, Einnahme von unterschiedlichen Beobachtungsperspektiven. In der Tat, die Zombies sind auch eine Antwort auf die Fake News.
Also wenn wir das Internet richtig gut nutzen wollen, dann muss ich aber lernen, richtig zu recherchieren. Sie als sozialdemokratischer Kommunalpolitiker, was tun Sie dazu, damit wir endlich ein Schulpflichtfach namens Medienpolitik Kunde bekommen?
Da bin ich schnell aus der Verantwortung, weil die Kommunen haben mit der Bildungspolitik
Sie als Sozialdemokrat, was tun Sie?
Aber Sie haben völlig recht. Wir müssen im Bereich der Bildung und insbesondere der politischen Bildung so etwas wie digitale Kompetenz fördern. Urteilskraft stärken im Umgang mit dem Internet und das heißt vor allen Dingen Orientierungswissen bereitstellen. Und das Portal Ideengeschichte dient gerade dazu, dieses Orientierungswissen zu produzieren und zur Verfügung zu stellen. Also überhaupt die Einordnungskompetenz von Menschen, die sich im Internet bewegen, zu erhöhen. denn wir haben natürlich ein riesiges Problem und das vereint alle Themen des heutigen Morgens, nämlich das ist der neue Obskurantismus.
Was ist das?
Das ist sozusagen die Phase des Anti-Aufklärerischen. Früher hat man sich noch geschämt, wenn man dumm war, heute ist man stolz auf seinen Idiotismus. Und das ist das eigentliche Problem. Man geht allen Falschmünzern auf den Leim, weil man seine kritische Distanz und die Fähigkeit zum kritischen Denken aufgibt.
Wenn ich jetzt mal ein Vorurteil loswerden darf, meine bisherige Erfahrung mit Politikwissenschaftlern war eher die, dass die entweder gar keine Ahnung oder doch nur eine sehr beschränkte von Geschichte hatten. Warum sind sie da so völlig anders?
Das hängt ja mit dem persönlichen Entwicklungsgang zusammen. Ich habe ja gesagt, ich war historisch interessiert, als ich mich der Politikwissenschaft zuwandte. Aber das hatte auch eine wissenschaftstheoretische oder erkenntnistheoretische Fundierung. Ich glaube nicht, dass es der Politikwissenschaft gut getan hat, dass sie sich quasi als Naturwissenschaft des Politischen darstellt und mit ähnlichen Exaktheitsansprüchen wie die naturwissenschaftliche Methodologie vorgehen will im Bereich des Politischen. Das geht nicht. Sondern wir kommen eher aus der Narration, aus der historischen Reflexion, aus der Einzelfallstudie, aus dem verstehenden Umgang mit politischer Wirklichkeit. Das kann man sogar deutlich machen am Beispiel Populismus. Ich glaube nicht, dass wir dem Populismus politikwissenschaftlich gerecht werden, wenn wir ihn messen, wenn wir Umfrageforschung machen, sondern wir müssen dem Populismus zunächst mal gerecht werden, indem wir versuchen, ihn zu verstehen. Indem wir eigentlich versuchen zu verstehen, was bewegt die Menschen, wenn sie da auf die Straße gehen, wenn sie solche Sprüche kloppen und so weiter.
Es ist kaum zu glauben, aber Sie waren noch nie in Großbritannien oder Irland.
Das stimmt.
Warum nicht? Sie könnten doch heute mit dem Zug durch den Ärmelkanal und auch mit dem Rollstuhl da rein.
Diese Muskelerkrankung, die ich habe, die verläuft progredient. Das wird immer so ein bisschen schlimmer und die Einschränkungen werden größer. Hätte ich vielleicht vor 20 Jahren mal machen sollen. Der Aufwand ist mir inzwischen zu groß, muss ich ganz ehrlich sagen, so von den körperlichen Belastungen her. Auf der anderen Seite ist das ein Mangel und ein Gewinn gleichzeitig, denn man kann auf Bildern aus zwei Perspektiven gucken. Man kann ganz nah rangehen und sieht was Schönes und man kann fern und wegbleiben und sieht was anderes und beide Perspektiven sollten sich verschränken.
Und Sie müssen bestimmte Bilder, aber sich schöne Bilder nicht zerstören durch die Realität.
Das kommt auch noch hinzu. Ich kann meine Sentimentalität pflegen, nicht nur bei Großbritannien, sondern auch bei Preußen-Münster. Da war ich auch lange nicht mehr im Stadion.
Thomas Nützel, ganz herzlichen Dank.